Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin froh, wieder hier sein zu können. Ja, ich freue mich deshalb, dass ich hier sein kann, weil eine Diagnose, die du mitgeteilt bekommst, hat mich aus dem geistigen Gleichgewicht geworfen. Ich habe Dienste abgesagt. Ich war am Boden zerstört. Prostatakarzinom. Dann ist man erstmal platt, Krebs, Verdacht. Letzte Woche haben sie mir 15 Biopsien unter Vollnarkose abgenommen. Ergebnis steht noch aus. Aber das Positive, das Schöne ist, durch Gebet und am Herrn dran zu bleiben, gibt wieder neue Motivation, gibt wieder neue Kraft. Und aus diesem Ganzen ist mein Thema entstanden, kann man so sagen. Ist mir so aufs Herz gelegt. Herr, erhörst du mich? Das ist vielleicht eine allgemeine Frage, die wir vielleicht ja auch uns stellen. Aufgrund von vielen Situationen, die wir in unserem Alltagsleben erleben. Schön ist deine einleitende Worte. Ja, du hast recht. Es ist schön, wenn wir raus in die Natur gucken, so wie Gott es geschaffen hat. Es ist wunderbar. Nur wir vergessen es oft. Und ja, und ich habe hier auch ein Wort mitgebracht aus Psalm 77. Den ich in zwei Teilen einteilen möchte. Der erste Teil ist ein Mensch in Not. Das ist Psalm 77, Vers 1 bis 11. Und der zweite Teil ist dann Psalm 77, 12 bis 21, der Wendepunkt. Ich glaube, wichtiger ist der Wendepunkt. Aber lasst uns erstmal hören, was hier in dem Psalm steht. Psalm 70. Ja, wird traditionell Asaf oder seiner Sängergruppe zugeschrieben. Asaf lebte zu der Zeit von König David etwa so 1000 vor Christus. Also ist und wenn wir die heutige Zeitrechnung dazu rechnen, ist es ein alter Psalm, aber hochaktuell. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung von Vers 2. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefen Herzen finde ich keinen Trost. Denke an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. Ich glaube, das trifft so manchmal auch unsere Situation, in der wir manchmal sind, richtig? Wir dürfen ehrlich sein. Ich glaube, wenn wir nicht ehrlich vor Gott sind, wie kann uns geholfen werden? Und das ist manchmal die Situation, die wir im Alltagsleben erfahren. Es ist so. Aber hört, was weiterkommt. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche, eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Und jetzt Vers 12. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeiten denken. Ich sinne überall dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich. Gott, die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus. Sie ließen Donnerschläge hören und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallte dein Donner wie Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durchs Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermassen. Doch Fußspuren von dir sah ich nicht. Den Satz habe ich mir unterstrichen. Du hast dein Volk geleitet, wie ein Hirte seine Herde, unter der Führung von Mose und Aaron. Vers 3. Meine Seele lässt sich nicht trösten. Kann mehrere Dinge bedeuten, je nachdem, was du vielleicht gerade erlebst. Oft beschreibt es einen tiefen inneren Schmerz, ja, der nicht durch Worte, Ablenkung oder gute Ratschläge lindern lässt. Hier hören wir oft die religiösen Elite-Leute, die mit guten Ratschlägen, ohne Empathie, versuchen, dir etwas mitzuteilen, was dir vielleicht gar nicht hilft. Es kann sich anfühlen wie anhaltende Traurigkeit, innere Leere, Sehnsucht nach etwas Verlorenem, Enttäuschung oder Vertrauensbruch oder sogar ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Mein Leben hat keine Zukunft mehr oder es macht keinen Sinn mehr. Geistige oder emotionale Erschöpfung. Manchmal bedeutet auch, dass der Schmerz noch nicht genug Raum bekommen hat. Trost wirkt erst, habe ich hier aufgeschrieben, wenn das Herz sich gesehen und verstanden fühlt. Ich erkläre das. Trost hilft nur dann wirklich, wenn sich eine Person emotional wahrgenommen und verstanden fühlt. Können wir das bejahen? Was nützt das, wenn wir unseren Gegenüber nicht verstehen, versuchen ihn mit klugen Worten, vielleicht noch mit Bibelversen, die ja in Ordnung sind, aber etwas mitzuteilen, was ihnen in dem Moment nicht hilft, was ihnen nicht segnet. Im Gegenteil, was ihn eher verletzt. Damals vor 2005, wo meine Kopfoperation ein Tumor in meinem Kopf drin war und mir gesagt wurde, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Ja, es ist eine göttliche Wahrheit und ich respektiere diesen Vers. Aber in dem Moment, wo die Mitteilung kam, hat es mir nicht geholfen. Es hat mich nicht gesegnet. Es hat mich zutiefst verletzt. Werden wir doch sensibel und versuchen unseren Gegenüber, das meine ich mit Empathie, zu verstehen. Dann kannst du ihn auch durch die Kraft des Heiligen Geistes die richtige Antwort geben und ihn segnen und ihm ein Trost sein. Wenn jemand traurig, verletzt oder verzweifelt ist, reichen bloße Worte oder Ratschläge oft nicht aus. Ich rede aus Erfahrung. Die Person muss zuerst mal das Gefühl haben, andere zu verstehen und auch zu wissen, wie geht es mir oder wie geht es demjenigen, der da mir gegenübersteht. Meine Gefühle werden nicht ernst genommen. Erst wenn dieses Verständnis da ist, können tröstende Worte wirklich beruhigen und helfen. Ich gebe mal ein Beispiel, was man auch oft hört. Ach, das wird schon wieder. Ja, natürlich wird es schon wieder. Manches braucht vielleicht auch seine Zeit. Kann sich aber oberflächlich anfühlen oder anhören. Ja, das wird schon wieder. Wenn die Seele sich trösten lässt, braucht sie vielleicht Zeit. Manchmal braucht man Zeit. Ich habe Zeit gebraucht. Ich war unten am Boden, ich war zerstört, aus dem Gleichgewicht gekommen. Durch eine Botschaft, da steht man jahrzehntelang. Man predigt das Wort Gottes und hat immer auch motiviert und plötzlich trifft es einen selber so hart. Ich bin da ganz ehrlich. Und dann braucht es Zeit. Die habe ich gebraucht. Ich habe alles abgesagt und habe mich dann wieder darauf konzentriert, was sagt das Wort Gottes. Ich habe Älteste gerufen, gesagt, betet mit mir, salbt mich nach Jakobus 5 mit Öl und lasst uns beten. Ich will in diesem Zustand der Dämmerung, der Hilflosigkeit nicht mehr sein. Ich brauche Hilfe. Und dann kam ja der Pastor, die Ältesten. Manchmal braucht es auch Nähe statt Erklärung. Jemand, der da ist, der Verständnis aufbringt, der einfach nur da sitzt und mal zuhört, der mal auch zuhören kann, auch wo du dich mal outen darfst und mal über deine Probleme, deine Sorgen reden kannst und nicht gleich verurteilen und gleich mit biblischem Vokabular ihn da niederschmetterst. Ihr versteht mich, wie ich das meine. Manchmal braucht es auch professionelle Begleitung. Ja, es gibt Seelsorger. In der Bibel sagt der Psalmist, dass seine Seele keinen Trost annimmt. Ein Ausdruck tiefer Gottverlassenheit oder innerer Dunkelheit. Das war ein Zustand, in dem ich mich befand. Deshalb das Thema, Herr, erhörst du mich? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du schreist innerlich, Herr, erhörst du mich? Wann ändern sich die Dinge in meinem Leben? Auch große Denker wie Martin Luther oder Johannes vom Kreuz beschreiben solche Zeiten als dunkle Nacht der Seele. Hör zu, was ich dir sage, und das ist wichtig. Wenn deine Seele sich nicht trösten lässt, heißt das nicht, dass sie kaputt ist. Ist doch Ermutigung, oder? Es heißt, dass etwas in dir ernst genommen werden will. Psalm 77 ist ein Psalm für dunkle Zeiten. Und er ist kein triumphierendes Halleluja, zumindest in die Verse 1 bis 11. Es ist das Gebet eines Menschen, der nicht mehr weiter weiß. Zumindest in die Verse 1 bis 11. Ich wusste auch nicht mehr weiter. Und gerade deshalb ist es so tröstlich, weil er so ehrlich ist. Wir dürfen ehrlich sein im Reiche Gottes. Wenn es dir nicht gut geht, darfst du es auch sagen. Und wir sind der Gemeinde. Mehr Familie Gottes. In der Familie erzählt man sich, teilt mit und man darf füreinander im Gebet eintreten. Wenn der Glaube durch die Nacht geht, der Glaube wird geprüft in einer Zeit von Dunkelheit, Zweifel, Leid oder Unsicherheit. Was bedeutet Nacht hier? Nacht steht nicht symbolisch oder Nacht steht symbolisch für Zweifel, Ängste, Leid, innere Krise, Gefühl von Gottesferne. Vielleicht erlebst du das auch. Du sprachst ja auch an oder hast es zumindest im Gebet formuliert. In einer Zeit, in der wir leben, kann Zweifel, Ängste, Leid, innere Krise aufkommen. Wie soll ich das alles bewältigen? Wir heizen noch mit Öl. Letztes Jahr habe ich getankt, 2000 Liter werden weg sein, wenn ich zurzeit an die Summe denke, das darf ich nicht. Das kann Sorgen machen, das kann dich in die Knie zwingen. Wir kennen doch das Wort, alle Sorgen werft er wie, er sorgt sich. Ich brauche doch keine Sorgen machen, doch es kommt. Aber sei getrost, du bist nicht alleine und wir dürfen Hoffnung haben. Es geht also nicht um die Nacht im wörtlichen Sinne, sondern um eine schwere Lebensphase. Eine Krise, die du vielleicht gehst. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Wenn der Glaube durch die Nacht geht, heißt das, dein Glaube wird herausgefordert. Ja, unser Glaube wird herausgefordert. Ich habe es auch gemerkt. Da bist du über 50 Jahre auf dem Weg, hast sowieso schon 21 Diagnosen und nicht leichte. Und jetzt kommt die 22. und zwingt dich in die Knie. Der Glaube wird herausgefordert. Ich habe mich auch gefragt, wie konnte das passieren? Da habe ich gesagt, Herr, habe ich keinen Glauben mehr? Erhörst du mich nicht mehr? Das sind so die inneren Zweifel, die inneren Nöte, die sich denn da so bemerkbar machen. Man erlebt Zweifel oder Trostlosigkeit. Trotzdem hält man oft mühsam am Glauben fest und hört, was ich sage. Und am Ende kann der Glaube sogar tiefer und reifer werden. Wenn wir durch diese Lebensphasen, Lebenskrise gehen, im Vertrauen auf ihn, unser Blick immer auf ihn fokussiert bleibt, kann unser Glaube tiefer und reifer werden. Der Beter hier verschweigt nichts. Und jetzt kommt es. Er schrie zu Gott. Gleich Vers 2. Er schrie. Vielleicht müssen wir es wieder lernen, zu schreien. Wir sind ja so vornehm. Wir sind ja so höflich. Wir sind ja so, das macht man doch nicht. Gott ist doch nicht schwerhörig. Ja, vielleicht ist es nicht dieses Schreien, wenn ich jetzt in einen Wald hineinschreie. Ich will es jetzt hier nicht vormachen, sonst platzen die Mikrofone vielleicht. Aber vielleicht ist ein inneres Aufstehen. Gemeinde, wir müssen wieder lernen, aufzustehen. Diesen Schrei im Gebet, das, was uns beschäftigt, vor Gott bewegen. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist kein Flüstern. Es ist nicht fromm formuliert, sondern schreien. Ich will uns ermutigen, aufzustehen. Innerlich zu schreien. Wisst ihr, was die schlecht besuchtesten Versammlungen sind? Und sie sind die wichtigsten, unsere Gebetsstunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist es anders, mit Sicherheit. Aber ich will niemand fertig machen. Ich will nur sagen, Gebet, was du auch sagst, das ist so wichtig. Dieses Aufstehen, als Gemeinde zusammenzustehen. Ich glaube, ihr habt hier auch genügend Leid, Krankheiten, was weiß ich, was hier alles so sein kann. Habt ihr doch auch. Und wir bewältigen es nur, wenn wir innerlich aufstehen, wenn wir innerlich schreien, wenn wir zusammenhalten als Familie Gottes, als Gemeinde Gottes, gemeinsam. Ich weiß, was Leid ist, wenn ein liebenswerter Mensch aus dem Leben gerissen wird. Das kann dich, kann dir den Boden unter den Füßen wegreißen. Und dann ist es schön, wenn man Geschwister an die Seite hat, die Empathie haben, die dich verstehen und die dich trösten, anstatt fertig zu machen. Schreien. Eine emotionale Ausdrucksform von Verzweiflung, Wut, Angst. Vielleicht müssen wir auch wieder auf uns aufmerksam machen. Gott, werde aufmerksam auf uns. Ich stehe auf, ich bin bereit, meine Stimme wieder neu zu erheben. Ich hab's. In der Phase, wo ich zu Hause war und ich alles abgesagt habe, ist mir das ins Herz hineingekommen, wieder aufzustehen, egal was jetzt in die andere Woche am 27. das Ergebnis ist, aufzustehen. Selbst so ein leichter, sag ich mal, so leicht war der gar nicht. Die 15 Biopsien, 4 Tage waren eine Katastrophe. Oh, zu Hause, ich war dann wieder zu Hause. Ich habe solche Augen bekommen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Herr, hilf. Das war mein Gebet. Und jedes Mal, wenn ich zu einem bestimmten Ort gehen musste, dann habe ich da, in den Namen Jesu, Blase, entleere dich, ohne Schmerz, in Jesu Namen, 4 Tage. Und dann war der Sieg da, durchgehalten. Und dann klappte das wieder. Wir gehen Zeiten, wo unser Glaube geprüft wird. Ich hätte es auch leichter haben können. Ich wäre ins Krankenhaus gefahren. Wurde ja im Krankenhaus gemacht. Die hätten einen Katheter gelegt und ich wäre entspannt. Hätte man auch machen können. Ja, aber ich wollte es nicht. Herr, erhörst du mich? Ja. Hier spricht kein oberflächlicher Optimist. Hier ringt jemand mit Gott. Er sagt, in der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Das ist wichtig, dass wir nicht ganz von der Bildfläche abtauchen, sondern dass du denn dich darauf konzentrierst, zu Hause den Herrn zu suchen. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Du hältst meine Augen offen. Schlaflosigkeit, Grübeln, Gedanken kreisen herum, innere Unruhe. Boah, das kennt ihr, ne? Du willst schlafen, du kannst nicht, weil alles dreht sich nur noch um diese eine Situation. Zumindest bei mir. Er erinnert sich an frühere Zeiten und gerade das macht es noch schlimmer. Ich habe ja Heilungen erlebt. Was ist das denn, was ich jetzt habe, gegen dem oder das, was ich früher hatte? Dann fragt er, wird der Herr denn auf ewig verstoßen? Oder soll ich sagen, Herr, hast du mich verstoßen? Das ist ein Ausdruck von Verzweiflung. Kommt unwillkürlich. Verzweiflung bedeutet ein Zustand tiefer Hoffnungslosigkeit und innerer Not. Über 50 Jahre. Und plötzlich alles weg. Kannst du dir das vorstellen? Der hier steht, und nicht nur hier, woanders auch, der das Wort verkündet, alles weg. Wie weg? Zumindest für eine kurze Zeit. Verzweiflung ist stärker als normale Traurigkeit, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist oft das Gefühl, dass sich eine sehr belastende Situation sich nicht mehr ändern lässt. Zumindest denkt man, wenn man eine Zeit darin verweilt. Ist seine Gnade für immer zu Ende? Das sind bewegte Fragen, fast erschreckend, möchte ich sagen. Aber sie stehen in der Bibel. Das bedeutet, Gott hält unsere, Gott hält deine Zweifel aus. Das hat mein Herz wieder höher schlagen können. Gott hat mich verstanden. Er hat mich nicht verurteilt und gesagt, du bist über 50 Jahre auf dem Weg. Also, Junge, so schnell kann das gehen. Glauben bedeutet nicht, keine Fragen zu haben. Glauben bedeutet, mit den Fragen, mit das, was sie beschäftigt, zu Gott zu gehen. Jetzt komme ich zu dem zweiten. Oh. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die entscheidende Wende. Veränderung oder Richtungsänderung. Mitten im Psalm kommt eine Wende. Das ist so phänomenal. Darum sage ich, das ist mein Schmerz, dass die rechte Hand des Höchsten sich geändert hat und dann geschieht etwas Entscheidendes. Vers 12. Ich will gedenken der Taten des Herrn. Das ist doch gewaltig, ne? Und dann kam alles wieder zurück, was ich schon erlebt habe. Der Psalmist entscheidet sich bewusst für eine neue Blickrichtung. Von dem weg, was dich belastet, was dich bedrückt, von den Sorgen, von den Gedanken, weg wieder auf das, was das Wort Gottes uns sagt. Ich nenne das Blickrichtung. Nicht mehr nur, was ich fühle, sondern was hat Gott getan? Diese Aussage oder die Aussage, Gott hat dir etwas Gutes getan, ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und des Lobes für die guten Dinge, die Gott uns schon geschenkt hat. Wir kennen alle Psalm 103 und da fordert uns auf, uns an das zu erinnern, was Gott uns Gutes getan hat, nämlich zu loben. Wir kennen alle Psalm 103. Und es ist wichtig, daran zu erinnern, dass wir oft vergessen, kennt ihr das? Dass wir oft vergessen, was wir schon Schönes mit Gott erlebt haben. Mir ging das so. Ja, er fängt an, sich zu erinnern. Er denkt nicht mehr über seine Probleme, seine Situation nach, die wir in Vers 1 bis 11 haben. Er denkt über Gottes Geschichte nach. Das ist doch Ermutigung. Ich will uns auch ermutigen. Auch in der Situation, wo du bist, in der Traurigkeit, in der Trauer, in der Einsamkeit. Halte fest. Halte fest. Ich habe überlegt, ob ich das sage oder nicht. Ich habe ein Wort bekommen in meiner tiefen Traurigkeit. Ging eine Schwester bei uns ans Mikro und die hat dann Jesaja 55,8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, die kennt er. Und dann hat sie gesagt, der Vater sagt, und das hat getroffen. Mir flossen die Tränen, da wusste ich, das war speziell für mich. Da, wo du mit deinen Gedanken am Ende bist, mein Kind, wo du nicht weiter weißt, wo du an deine Wand gelaufen bist, da habe ich Wege, da habe ich Auswege aus deinem Leben. da habe ich ein Neues für dich. Da habe ich Dinge für dich vorbereitet, die du noch nicht siehst. Aber eins bitte ich dich, bleib an meiner Hand, gib nicht auf, mein Kind. Da, wo du keine Lösung siehst, gib nicht auf, wo du am Boden liegst und nicht weiter weißt. Ich habe Wege vorbereitet für dich, wo du keine Wege mehr siehst. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich danke dir für deine Treue, mein Kind. Ich freue mich, wenn du an meiner Hand bleibst. Das hat mich getroffen. Vielleicht ist es auch ein Wort für dich heute. Egal, was du erlebt, erfahren oder wo du drin steckst, halte fest, bleibe an ihm. Er wird dich hindurchtragen. Er denkt über Gottes Geschichte nach. Denk an die kostbaren Worte, die hier in der Bibel geschrieben sind. Das ist der Wendepunkt. Hier könnte auch dein Wendepunkt sein. Gefühle können uns in die Tiefe ziehen, keine Frage. Aber Erinnerung an Gottes Handeln hebt den Blick. Gott ist so gut, Gott ist so groß. Und schade, dass die Uhr so schnell läuft. Vers 15. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Gott, der sein Volk erlöst hat. Ja. Wenn die Gegenwart dunkel ist, wenn das, worin du steckst, dunkel ist, hilft der Blick auf Gottes Treue in der Vergangenheit. Dann Vers 17 bis 21, das Meer habe ich überschrieben und die unsichtbaren Fußspuren, wir sehen sie oft nicht. Am Ende erinnert sich der Psalmist an den Auszug Ägypten. Was haben die alle erlebt? Wenn ich mich dagegen sehe, was habe ich erlebt? Was haben die erlebt? Und trotzdem dieser Satz, und deine Fußspuren wurden nicht erkannt, richtig? Gottes Wunder sind außergewöhnliche Wunder und Ereignisse. Ich kürze ein bisschen ab, es ist so kostbar. Ich habe mir hier der Psalm 77 sagt, nur weil wir seine Spuren nicht sehen, heißt das nicht, dass er uns nicht führt. Und da musste ich Buße tun. Wie oft habe ich die Fußspuren Gottes nicht gesehen, aber doch war er bei mir und hat mich getragen. Am Ende heißt es, du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Aaron und Mose. Gott führte, auch als niemand verstand, wie. Und zum Abschluss, was bedeutet das für uns? Jetzt ermutigende Worte. Wir dürfen Gott alles sagen, auch Zweifel, auch wenn du klagerst. Wir dürfen Gott alles bringen. Unsere Gefühle sind real, aber sie sind nicht das letzte Wort. Erinnerung stärkt unseren Glauben. Gottes Wege sind manchmal verborgen, aber nie abwesend. Und Gott segne uns dieses Wort. Seid gesegnet. Amen.